HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Do you remember the Beatles? The musical group your mom and dad knew. So why don't we all get together with our instruments and play some Beatles tunes?
Who'd you like the best, Molly?
Well, I think John's the gay.
I think Paul's fine.
Well, Ringo's a bit of all right, though, isn't he?
Honest George.
Are they honest?
Yeah, cool.
He loves the Beatles.
So may I introduce to you, entry number O is Jesus, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Im Sommer 1967 war das die Musik, die die ganze Welt hörte.
Sergeant Pepper, for me, it's a fine album. It's a fine album, but I did learn to play chess on it.
I read the news today, oh boy. 4,000 holes in Blackburn, Lancashire. Though the holes were rather small, they had to count them all. Now they know how many holes it takes to fill the album.
Sergeant Pepper war als Album einzigartig bis dahin. Sowas hat es noch nicht gegeben.
What I was going for was to forget about Sergeant Pepper. You know, that was Sergeant Pepper, and that's all right, fine, it's over. And just get back to basic music.
Kommst du aus England und heißt der Johnny? Schnapp dir ein Gitter, steig dir ne Pony. Dann wissen selbst die kleinsten Ström.
So wird Geschichte geschrieben. Da kommen vier Superstars, genervt von ihrer letzten großen Tournee zurück. Sie haben Ohrensausen vom Jubelgeschrei ihrer Fans und wollen dieses Geschrei endlich hinter sich lassen, weil es ihre Musik längst übertönt. Sie machen also die Tür hinter sich zu und stoßen zugleich Türen auf. Denn in ihren Pilzköpfen entstehen bereits neue Töne, neue Texte, neue Ideen. Damit flüchten sich John, Paul, George und Ringo in die Studios an der Londoner Abbey Road und zugleich in die Unsterblichkeit. Stück für Stück nimmt in den folgenden Monaten das Werk ihres imaginären Alter Egos Gestalt an. Das Werk der Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Unter diesem Namen erscheint vor 50 Jahren das berühmteste Album der Beatles. Ein Werk, das nicht nur einsame Herzen ansprechen will, nicht nur das Ohr, sondern auch den Geist und nahezu alle Sinne. Dieses Album mit seinen Songs, seinen Texten, seinem Cover ist einzigartig und folgenreich. Es fasziniert und polarisiert und es verändert die Beatles ebenso wie die Popkultur. Heute, nach einem halben Jahrhundert, ist Sergeant Pepper Geschichte und wir wollen wissen, was das bedeutet. Der Tag, als Sergeant Pepper kam, eine Revolution wird 50, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen ihn, wo auch diese Revolution begonnen hat, in Großbritannien. Stefanie Pieper ist dort unsere Korrespondentin und sie nimmt uns mit zu den Anfängen von Sergeant Pepper.
John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr sind hier erst Mitte 20, aber bereits auf dem kreativen Gipfel ihres Schaffens. Sergeant Pepper's, eine fiktive Band, ein alter Ego für die Beatles. Als sich die Fab Four Ende 1966 erstmals dafür in die Abbey Road Studios in London zurückziehen, sind sie erschöpft. Von ihren unzähligen Live-Auftritten, gerade in den USA, von kreischenden Teenagern, vom weltweiten Rummel um die Band, sagt Mike Jones, Musikdozent an der Uni Liverpool.
I think they came back from America shattered. They'd now been a Beatlemania for 3 years of being recognized anywhere and everywhere.
Lennon hält die Beatles für populärer als Jesus. Dass dieser Song subtil ihre Vorliebe für LSD transportiert, bestreitet die Band jedoch. Inspiriert sei er vielmehr von Johns Sohn Julian. Ebenso verschmitzt diese Hymne an eine Verkehrspolizistin. Erst 10 Jahre zuvor, 1957, treffen sich die Hobbymusiker Lennon und McCartney zum ersten Mal bei einem Kirchenfest in Liverpool. Zwei Teenager, aus denen das beste und erfolgreichste Singer-Songwriter-Duo der Musikgeschichte wird, mit der Hilfe von Freunden.
What would you think if I sang out a tune?
Sgt. Pepper's ist ein Meisterwerk und weit mehr als eine Aneinanderreihung von 13 Songs. McCartney ist derjenige, der die künstlerische Regie führt, der bei jedem Lied nach Perfektion strebt. Die Beatles sind gereift. Und der geniale Produzent George Martin verpasst den experimentellen Aufnahmen den letzten Schliff. Sein Sohn Giles, jetzt verantwortlich für die Neuauflage des Albums, findet am Original einfach alles großartig.
It's one of those records that once you pull it apart, you realize everything on there is magnificent.
I read the news today, oh boy.
22 Wochen lang ist Sgt. Pepper's die Nummer 1 in den britischen Charts. Es hätte durchaus auch ein Flop werden können, sagt Beatles-Kenner Jones, doch es wird ein Höhepunkt ihrer Karriere.
That could have been a disaster, actually, that record, you know, but it wasn't. After that, I think it gets messy, but Sgt. Pepper's is a high water mark.
Zugleich markiert Sgt. Pepper's indes den Anfang vom Ende der Beatles. Jeder der vier geht inzwischen eigene Wege. Lennon etwa kennt bereits Yoko Ono und Harrison zieht es nach Indien. Zwei Lennon-McCartney-Lieder, die an ihre Jugend in Liverpool erinnern, schaffen es auf Druck von Manager Brian Epstein nicht auf die LP. Strawberry Fields und Penny Lane. Der größte Fehler meines Berufslebens, sagt Produzent Martin später.
Will you still need me? Will you still feed me? When I'm 64.
Dieser Song dagegen, den McCartney bereits mit 16 schreibt, darf bleiben. In wenigen Wochen feiert er seinen 75. Geburtstag. Sgt. Pepper's wird ewig leben.
Sagt Stefanie Pieper, unsere Korrespondentin in Großbritannien, dem Geburtsland von Sgt. Pepper. Dem Geheimnis der Unsterblichkeit dieses Albums versuchen wir nun im Laufe dieses Tages auf die Spur zu kommen, immer wieder mit Hilfe von Peter Kemper, ehemaliger und langjähriger Redakteur bei HR2 Kultur, Kenner der Beatles und Autor des Buches Sgt. Pepper, 100 Seiten, erschienen im Reklamverlag. Herzlich willkommen.
Grüß dich, Herr Klapp.
Die Beatles wollten in keine Schublade gesteckt werden und sie haben sich deshalb eine neue Identität gebastelt, könnte man sagen, die zunächst mal nur ein Name ist, aber eben inzwischen ein weltberühmter Name. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, von der Stuttgarter Zeitung in diesen Tagen übersetzt mit Wachtmeister Pfefferkorn und seine Musikgruppe. Was hat's denn mit dieser Identität auf sich?
Ja, zunächst mal war das für die Beatles ein psychologischer Befreiungsschlag. Wir haben ja eben schon gehört, die Beatles kamen ausgebrannt von ihrer großen Amerika-Tournee zurück. John Lennon hatte dieses umstrittene Jesus-Interview gegeben, wo er diesen fatalen Satz gesagt hatte, die Beatles sind populärer als Jesus. Das hat in Amerika dazu geführt, dass sie wirklich einer Hexenverfolgung ausgesetzt wurden. Es gab öffentliche Schallplattenverbrennungen. Sie haben sich live in den Konzerten überhaupt nicht mehr hören können. Die kreischenden Teenager erlaubten es überhaupt nicht. Und man konnte vor allen Dingen komplexere Stücke live auch nicht mehr realisieren. Das heißt, sie kamen zurück im Herbst 1966 nach England und wussten eigentlich zunächst nicht weiter. Jeder hat auch erstmal individuelle Projekte verfolgt. George Harrison ist nach Indien gegangen, hat bei Ravi Shankar Sita gelernt. John Lennon hat den Film gedreht, How I Won the War in Hannover mit Richard Lester. Ringo hat sich seinem einjährigen Sohn Zack gewidmet. Und Paul McCartney hat so ein bisschen die Londoner Untergrundclubs unsicher gemacht und hat dann eine Afrika-Reise unternommen mit seinem Freund Mel Evans. Und auf dem Rückflug, so geht zumindest die Legende, Paul McCartney hat ihr bis heute nicht widersprochen, deshalb gehe ich mal davon aus, wir können sie hier auch erzählen. Auf dem Rückflug ist zum ersten Mal dieser Name Sgt. Pepper überhaupt aufgetaucht. McCartney war so am Sinieren, ach, der Name Beatles, das ist eigentlich so ein bisschen langweilig inzwischen. Es gibt aufregendere Namen, gerade an der amerikanischen Westküste. The Nitty Gritty Dirt Band, Quicksilver Messenger Service, Big Brother and the Holding Company, das klingt doch alles aufregend als The Beatles. Und sein Gedankengang wurde unterbrochen, als die Stewardess kam und das Essen servierte. Und auf dem Essenstablett lagen auch zwei Päckchen, P und S, Pepper and Salt. Und McCartney hat dann so ein bisschen rumsinniert, Salt and Pepper, Sgt. Pepper. Und ist rein assoziativ auf diesen Namen Sgt. Pepper gekommen.
Dieser Name schwebt als Name zunächst mal über diesem Album. Spielt denn diese Band, diese imaginäre Band von Sgt. Pepper auch eine erkennbare Rolle über den Titelsong hinaus?
Also das Album ist ja häufig als das erste Konzeptalbum der Popgeschichte tituliert worden. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Das hat auch später John Lennon und George Martin ähnlich gesehen. Natürlich, der Song Sgt. Pepper öffnet das Album und man würde eigentlich davon ausgehen, dass es gibt eine zweite Version, auch das Album beschließt. Das ist nicht der Fall. Der letzte Song des Albums ist A Day in the Life. Kommen wir vielleicht noch zu. Aber zunächst mal haben die einzelnen Songs ja nichts mit der Pepper-Idee zu tun. Ja, bis auf den zweiten Song vielleicht noch With a Little Help from My Friends, weil da John Lennon sagt, and now Billy Shears, als würde da so jemand ankommen und ankündigen, Ringo singt. Aber danach zerfällt das Album. Also Ringo hat auch gesagt, nach den ersten beiden Songs flog die Pepper-Idee zum Fenster raus. Und ein Konzeptalbum im Sinne von, dass es so einen Spannungsbogen gibt, dass auch die Songs inhaltliche Bezüge miteinander haben, gibt es auf dem Album nicht. Das einzig Konzeptuelle ist eben dieser Name.
Und möglicherweise auch ein musikalisches Konzept, was dahinter steckt. Das Album gilt ja als besonders musikalisch innovativ.
Ich glaube eben, man hat da eine richtige Entscheidung getroffen, dass man sich nicht in die Zwangsjacke so eines Sgt. Pepper Konzepts hat zwingen lassen. Ursprünglich, sollte ich noch erzählen, sollte das Album ja von der Liverpooler Kindheit der Beatles erzählen. Und die beiden ersten Songs, die für das Album geschrieben wurden, nämlich Strawberry Fields Forever und Penny Lane, behandelten eben solche Erlebnisse aus der Kindheit. Auch da hat man sehr früh gemerkt, im Grunde lässt sich die Vielfalt unserer Ideen nicht so einem Konzept unterordnen. Und da hat McCartney dann erst diese Idee gehabt mit der Sgt. Pepper Band. Aber ich finde, der Reiz des Albums macht gerade die kaleidoskopische Vielfalt sowohl der Texte, die zum Teil also wie ein Stream of Consciousness Verfahren klingen aus der modernen Literatur, die sich durch die Medien inspirieren ließen, die musikalischen Experimente, die sich zuhauf finden auf dem Album. Also jeder Song ist im Grunde elektronisch manipuliert worden. Das Studio wurde zum ersten Mal wie ein richtiges Musikinstrument auch genutzt. Der Gesang von Lennon klang mal wie Buddy Holly, dann wie Elvis Presley, dann Fats Domino. Und sie waren auch so selbstbewusst, die Beatles, dass sie gesagt haben, wir wollen jetzt so und so klingen. Sie haben eben auch damals eine neue Rolle übernommen. Sie haben sich im Grunde innerhalb der Studio-Hierarchie zum ersten Mal emanzipiert.
Und sie haben Songs eingespielt, die im Grunde live gar nicht reproduzierbar gewesen sind.
Ja.
Wie hört man das auf diesem Sgt. Pepper Album, was eben dieses speziell Neue an dieser Musik ist, die eben live nicht funktioniert?
Naja, also wenn man zum Beispiel, nehmen wir mal den Song The Benefit of Mr. Kite, ja, da gibt es in der Mitte ja diesen berühmten schrulligen Kirmeseffekt. Da entsteht so eine Sogwirkung. Ursprünglich wollten sie da Dampforgeln einsetzen. Das sind riesige Geräte. Stattdessen hatten sie die Idee, wir nehmen ein Band, wo Dampforgelgeräusche drauf sind. Und das haben sie zerschnitten. Und dadurch ergibt sich dieser musikalische Strudel. Das heißt, man hat hier mit Tape-Manipulationen gearbeitet, mit wechselnden Geschwindigkeiten auch. Und dadurch hat man diese Soundeffekte erzielt. Live ist das gar nicht realisierbar gewesen.
Das sollten wir vielleicht mal gerade hören.
Ja.
Celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishopsgate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. Mrs. K and H assure the public their production will be second to none. And of course, Henry the Horse dances the waltz.
Ja, da hört man wirklich, wie ein Karussell sich dreht.
Ne? Ja, und Lennon, der rein intuitiv sozusagen musikalische Anweisungen gab, der hat einfach gesagt, ich will die Sägespäne riechen können in diesem Stück.
Little Movies in Sound hat George Martin, der Beatles-Produzent, der ja auch als der fünfte Beatle gilt, das bezeichnet. Mhm. Also das ist praktisch etwas, was über das bloße Hören hinausgeht im Grunde, ne?
Naja, es sind solche Hörbilder, die dann auch entstehen. Bei Lucy in the Sky with Diamonds, das sind mehr oder weniger psychedelische Erfahrungen, die man da zu hören meint, ja.
Psychedelisch, da sind wir wieder bei Lucy in the Sky with Diamonds als mögliche Abkürzung von LSD. Drogen haben eine Rolle gespielt bei der Entstehung.
Die Drogen haben sicherlich eine Rolle gespielt und es ist auch bekannt, dass die Beatles allen voran John Lennon auch LSD konsumiert haben. Aber es war mitnichten ein Drogen-Werbesong, genauso wenig wie Day in the Life. Die beiden Songs sind ja von der BBC gleich mit einem Bann belegt worden, durften nicht gespielt worden. Lucy in the Sky with Diamonds geht halt auf ein Bild zurück, was eine Schulfreundin von Lennons Sohn Julian mit nach Hause gebracht hat aus dem Kindergarten. Und da fragte Len, was ist denn das? Und da sagt sein Sohn, ja, das ist Lucy in the Sky with Diamonds. Dass das dann zufällig die Abkürzung LSD war, gut, das kann man so sehen, ist ein hübscher Gag, aber war nicht intendiert.
Sie glauben also an einen Zufall?
Ich glaube auf einen Zufall, ja.
Okay, solche Mythen sind natürlich auch ein Indiz für die Unsterblichkeit des Sgt. Pepper Albums. Nicht nur sie allerdings, sondern auch die Tatsache, dass die Songs auf diesem Album bis heute immer wieder gecovert worden sind. Das werden wir in dieser Sendung noch einige Male feststellen und hören können. Denn Peter Kemper, ehemaliger Redakteur bei HR2 Kultur und Kenner der Beatles, hat uns da einige bemerkenswerte Aufnahmen mitgebracht. Hören wir zum Beispiel mal, wie der folgende Song klingt, gesungen vom Londoner Polizeichor. So, also hat der Londoner Polizeichor Paul McCartneys When I'm 64 gecovert vom berühmtesten Album der Beatles, dem wir heute Abend den Tag in HR2 Kultur gewidmet haben, unter der Schlagzeile Der Tag, als Sgt. Pepper kam, eine Revolution wird 50. Meine Kollegin Claudia Sauter war damals weder 50 noch 64, als dieses revolutionäre Album auf den Markt kam, aber sie kann trotzdem sagen, sie ist dabei gewesen. Als Jugendliche oder, wenn man so will, als eines der Kinder, die nicht von dieser Revolution gefressen wurden, sondern vielmehr umgekehrt dieses Album verschlingen wollten. Lieber heute als morgen.
Dem Lonely Hearts Club hätte ich 1967 auch beitreten können. In meiner frühen Jugend an der Oberschwäbischen Barockstraße. Abgehängt vom Leben, wie heute Trumps Wähler in der amerikanischen Provinz. Ach was, es war viel schlimmer. Das Radio war die einzige Verbindung zur Außenwelt. Wir wohnten damals am Gottesacker 17 in Bad Wurzach gegenüber dem Friedhof. Genauso fühlte ich mich auch. Aber dann kam die Nachricht, es gebe da eine neue Langspielplatte der Beatles, die man sogar an der Oberschwäbischen Barockstraße käuflich erwerben könne. Tagelang bestürmten meine Schwester und ich unseren Vater, er solle doch endlich mal was anderes hören als Mozart und Brahms und uns Sgt. Pepper kaufen. Das war auch ein Machtkampf. Konnten wir ihn überhaupt noch ernst nehmen oder war er schon unter seiner klassischen Musik lebendig begraben? Er sollte das Beatles-Album bezahlen, nicht wir. Irgendwie schien er zu spüren, dass diese Forderung über seinen Status bei uns Töchtern entscheiden würde. Und so kaufte er sie für uns, was ich ihm immer hoch anrechnen werde. Sgt. Pepper durfte dann ins Allerheiligste meines Vaters, in die Musiktruhe der Firma Schaub Lorenz, die damals großartige Radios und Plattenspieler baute, vereint in einer jener Truhen, die heute nur noch Freaks auf eBay für 8,39 € ersteigern. Zum ersten Mal hörte ich Sitar und Tablas, den indischen Soundtrack des Beatles-Song Within You, Without You. War das noch Pop oder schon was ganz anderes? Das Hören dieses Songs empfand ich jedenfalls als Beweis, dass die Erde rund ist und ich nur weit genug von der Oberschwäbischen Barockstraße weglaufen müsste, um das wilde Leben zu finden. Und wer waren all diese Leute auf dem Cover der Platte? Tagelang versuchten meine Schwester und ich, ihre Gesichter zu identifizieren. Heute ist das mit Hilfe des Internets eine Sache von Sekunden. Aber damals war es eine aufregende Reise in die Geschichte all dieser Menschen. Wir erkannten natürlich Bob Dylan, die Marilyn und den Ollen Marx auch. Aber die anderen? Was hatten die mit den Beatles zu tun? Und wer war überhaupt die Lucy in the Sky? Es gab so viele Verweise und Ideen auf Sgt. Pepper, die sich mir erst später enthüllten. Aber 1967 verstand ich einen Song ganz genau. 64 Jahre alt würde ich nie werden. Und schon gar nicht am Gottesacker 17 an der Oberschwäbischen Barockstraße.
Erinnerungen meiner Kollegin Claudia Sauter an das Beatles-Album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, an seine Songs und sein Cover. Und die Frage, was all die Leute auf dem Cover mit den Beatles zu tun hatten, diese Frage wird in unserer Sendung später noch eine Rolle spielen. Aber zuerst spreche ich mit dem Mann, der das Cover zum Album vor Sgt. Pepper gestaltet hat. Das ist der Bassist und Grafiker Klaus Fuhrmann, der auch ein Buch darüber geschrieben hat mit dem Titel Birth of an Icon, 50 Years Revolver, Geburt einer Ikone, 50 Jahre Revolver, ein zweisprachiges Buch auf Englisch und Deutsch. Klaus Fuhrmann hat schon sehr früh engen Kontakt zu den Beatles gehabt und auch einiges von der Produktion des Albums in den Studios an der Londoner Abbey Road aus nächster Nähe mitbekommen. Guten Abend, Herr Fuhrmann.
Hallo.
Wenn Sie an die Entstehung von Sgt. Pepper denken, was kommt Ihnen da als erstes in den Sinn?
Na, erstens mal, dass George mich besucht hat. Ich habe in Rains Park gewohnt, das ist so in der Nähe von Wimbledon. Und er kam vorbei und abends und hatte so ein Lied im Kopf und setzte sich, ich hatte so ein Harmonium, setzte sich an das Harmonium und spielte das. Und das war Within Without You. Und er hat dann noch dran rumprobiert und Sachen probiert. Und ich hatte auch ein Tonbandgerät. Und wir haben dann da zusammen, ich habe die Fußpedale, da muss man immer so draufdrücken, betätigt, damit er sein Stück auf oben schön spielen konnte. Und dann haben wir das aufgenommen. Und das war so das Demo, was er dann ins Studio geschleppt hat. Und dann haben sie das aufgenommen.
Im Studio waren die Beatles ja damals mit die ersten Musiker, die da bei einer Produktion nahezu die vollständige Kontrolle übernommen haben. Das gab es ja bis dahin in der Form auch nicht. Wie haben Sie das erlebt bei Ihren Besuchen im Studio?
Also ich habe ja dieses Buch geschrieben über diese Revolverzeit. Da war das schon etabliert. Da hatten die also volle Kontrolle an sich, was sie wollten. Natürlich war George Martin immer da und hat sie unterstützt und hat auch schöne, tolle Sachen gemacht. Aber an sich, die Kontrolle hatten sie schon bei Revolver.
Wie haben Sie denn die vier oder, wenn man George Martin dazu nimmt, die fünf als Team erlebt, gerade was auch die Kreativität einer solchen Gruppe mit doch sehr unterschiedlichen Köpfen angeht?
Ja, aber gesagt, bei den ersten Sachen, ich habe sie ja an sich laufend gesehen. Ich habe sie gesehen 1963 im Studio, als sie den Film gemacht haben, Help, den Film Hard Day's Night. Und später, ich bin immer mal irgendwann ins Studio reingerutscht und habe geguckt und gesehen, habe auch gesehen, wie die sich entwickelt haben. Das Schöne an der Sache ist, dass sie immer was Neues machen wollten. Sie wollten immer experimentieren. Ob das bedeutet, dass sie irgendeinen verzerrten Sound haben wollten, ob das am Pult war oder am Verstärker. Sie wollten immer was Neues machen. Und das ist meiner Meinung nach die größte Stärke, dass sie Spaß dran hatten und immer was Neues gemacht haben.
Haben Sie denn dabei gespürt, als die Beatles immer wieder, wie Sie sagen, etwas Neues gemacht haben, dass die sich auch selber verändert haben? Sie kannten sie ja auch schon vorher. Sind die anders geworden in dieser Zeit, als Revolver und auch als Sgt. Pepper entstanden ist?
Also vom Kern her sind sie alle gleich geblieben. Sind sie die gleichen Jungs geblieben. Aber wie gesagt, man wird ja älter und man wächst. Und man wächst auch auseinander, das ist ganz logisch. Und das fing an sich zu der Zeit schon an, dass George ganz stark in die indische Richtung gegangen ist. Paul hatte seine Richtung und John hatte seine und Ringo auch. Ringo allerdings war der, der immer mit der Band zusammengeblieben wäre. Aber sie haben sich alle individuell entwickelt, was natürlich zu guter Letzt irgendwann zu einem Bruch sich entwickeln muss.
War Sgt. Pepper in Ihren Augen das, wie wir es auch bezeichnen im Titel unserer Sendung, eine Revolution in der Popmusik? Haben Sie das so empfunden? Oder empfinden Sie es jetzt so im Nachhinein?
Ja, Revolution war Revolver auch schon. Ich meine, das ist ja das Schöne. Rubber Soul, die LP davor, da fing es schon an. Dann kam Revolver und dann kam, also jede LP hat sich immer weiterentwickelt. An sich war so gut wie alles, was die gemacht haben von Rubber Soul angefangen, war sensationell und einfach außergewöhnlich.
Klaus Fuhrmann, Bassist, Grafiker, Freund der Beatles und zwischenzeitlich Augen- und Ohrenzeuge bei den Aufnahmen zum Sgt. Pepper Album. Über das vorige Album Revolver hat er ein Buch geschrieben mit dem Titel Birth of an Icon, 50 Years Revolver, Geburt einer Ikone, 50 Jahre Revolver, ein zweisprachiges Buch auf Englisch und Deutsch. Herr Fuhrmann, vielen Dank. Ich habe heute die Nachrichten gelesen, mein Junge. I read the news today, oh boy. So beginnt auf dem Sgt. Pepper Album der Song A Day in the Life. Oh Boy, so heißt auch ein Song des amerikanischen Sängers Buddy Holly und in dessen Stil hat die Band Big Daddy Anfang der 90er Jahre A Day in the Life gecovert.
just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the House of
A Day in the Life von den Beatles, gecovert von der Band Big Daddy. Der Tag, als Sergeant Pepper kam, eine Revolution wird 50. Unter diesem Titel begeht der Tag in HR2 Kultur heute Abend das Jubiläum des berühmtesten Albums der Beatles. Der Tag, an dem dieses Album offiziell veröffentlicht wurde, war der 1. Juni 1967, heute vor 50 Jahren. Ein Tag, der in der Popwelt vieles verändert hat, wie wir schon gehört haben. Was einen Tag später, am 2. Juni 1967, bei uns in Deutschland geschehen ist, in Berlin, und was in anderer Hinsicht mindestens ebenso einschneidend war, das schildert uns jetzt Klaus Walter und er liefert auch den Soundtrack dazu.
Die letzte Aufforderung der Westberliner Polizei am 2. Juni 1967 gilt den Demonstranten, die gegen den Besuch des Schahs von Persien protestieren. In der Bundesrepublik ist damals meist die Rede von Studenten. So wird der politische Protest diskreditiert. Am helllichten Tag demonstrieren gehen, das können sich nur Studenten leisten. Diese Sprachregelung hält sich. Hier ein Auszug aus einer Fernsehdokumentation über diesen 2. Juni aus den 90er Jahren.
Als das Kaiserpaar am Abend die Deutsche Oper besucht, um den zarten Klängen der Zauberflöte zu lauschen, ist die Stimmung unter den Studenten gereizt. Jetzt richtet sich ihr Zorn auch gegen die Polizei. Sie rufen: Warum macht ihr euch zu Bütteln eines Diktators?
Aber die Demonstranten rufen noch etwas anderes. 22 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sitzen ehemalige Repräsentanten des Nazi-Regimes in der Bundesrepublik Deutschland in wichtigen Positionen. Die Demonstration am 2. Juni eskaliert. Eine Teilnehmerin erinnert sich.
Also da war eben so eine Situation von Wut, Panik, Hass, Angst, die völlig unkontrolliert war.
Gegen 20 Uhr fällt ein Schuss. Der Polizist Karl-Heinz Kurras schießt ohne ersichtlichen Grund auf den Studenten Benno Ohnesorg. Der 26-Jährige wird aus kurzer Distanz am Hinterkopf getroffen. Am Tatort kommt dem Sterbenden die Demonstrantin Friederike Hausmann zu Hilfe.
Da sind zwei Polizisten gekommen und wollten mich da wegtreiben. Und dann habe ich die angeschrien, sie sollten doch lieber einen Krankenwagen oder Sanitäter holen.
Das Foto von Friederike Hausmann, die bei dem tödlich getroffenen Benno Ohnesorg kniet, geht um die Welt. Der Berliner Polizist Karl-Heinz Kurras wird vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen. Über 40 Jahre später, im Jahr 2009, stellt sich heraus, der Todesschütze Kurras war inoffizieller Mitarbeiter des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit. Zu einer Anklage wegen Mordverdachts kommt es nicht. Kurras stirbt 2014 in Freiheit mit 87 Jahren. Der tödliche Schuss auf Benno Ohnesorg am 2. Juni 1967 wird buchstäblich zur Initialzündung für eine Radikalisierung der wachsenden Protestbewegung. Nur ein knappes Jahr später, an Ostern 1968, dann ein weiteres Attentat. Rudi Dutschke wird von dem arbeitslosen Rechtsradikalen Josef Bachmann durch mehrere Schüsse lebensgefährlich verletzt. Dutschke ist eine der Schlüsselfiguren der linken Protestbewegung. Er stirbt 1979 an den Spätfolgen. Der Hass des Attentäters auf Dutschke speist sich aus der Hetzkampagne der Springerpresse gegen die rebellische Jugend. Die Politisierung erfasst alle Lebensbereiche. Autoritäten werden in Frage gestellt. Die sogenannte sexuelle Revolution und die feministische Bewegung richten sich gegen die bürgerliche Kleinfamilie und das Patriarchat. Und die Popmusik politisiert sich. Bands wie Tonsteine Scherben liefern den Soundtrack zur Revolte. Macht kaputt, was euch kaputt macht. 1969 geschrieben vom 19-jährigen Rio Reiser. Diese Parole nehmen schon bald sogenannte Stadtguerilla-Gruppen beim Wort. Sie ziehen in den bewaffneten Kampf und hinterlassen eine blutige Spur der Vernichtung. Die Gruppen heißen Rote Armee-Fraktion, Revolutionäre Zellen und Bewegung 2. Juni.
Soweit Klaus Walter über die Ereignisse und die Folgen des 2. Juni 1967 hier bei uns in Deutschland. Einen Tag zuvor hatten die Beatles ihr Album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band offiziell herausgebracht. Und wir fragen uns jetzt, was und wie viel eigentlich der 1. und der 2. Juni damals vor 50 Jahren miteinander zu tun gehabt haben. Peter Kemper, ehemaliger HR2-Kulturkollege und Autor des Reklambuches Sgt. Pepper 100 Seiten. Welche politischen Seiten hat denn dieser Sgt. Pepper?
Also es gibt keine explizit politischen Lieder auf diesem Album, aber das ganze Album verkörpert, die Times hat es damals mal, ein kulturelles High-Gefühl. Die ganze westliche Zivilisation war ja damals von, sag ich mal, verträumten Jugendlichen, hoffnungsfrohen Jugendlichen und vor allen Dingen auch experimentierwilligen Jugendlichen geprägt. Und ich glaube, das war das Geheimnis von Sgt. Pepper, dass dieser hoffnungsfrohe Zeitgeist, den es durchaus gab, trotz aller Protestaktionen, man war damals der Meinung, durch das richtige Bewusstsein allein lässt sich die Welt schon verändern. Und das hat sich ja damals auch zum Beispiel in der ganzen Hippie-Bewegung, im sogenannten Summer of Love, der dann ja einsetzte im Sommer 1967, vor allem in San Francisco, aber natürlich auch in London, im Swinging London, wie man damals sagte. Dort gab es eben Jugendliche, die ein Gefühl für Nowness entwickelt haben. Das heißt, wir wollen alles und zwar jetzt und zwar sofort. Und dieses Nowness-Gefühl, das gab es eben auch bei Sgt. Pepper. Die Beatles haben im Studio alles machen können. Sie wollten es sofort, möglichst schnell, egal was es kostet. Also es war ein Gefühl von, ich nenne es, radikale Gegenwärtigkeit. Also eine Plötzlichkeit sozusagen der Wirklichkeitserfahrung, die gleichzeitig mit unglaublichen Utopien aufgeladen war, mit Hoffnungen, wir können die Welt verbessern. Der ganze verträumte Zeitgeist da in San Francisco hat ja nichts anderes zum Ausdruck gebracht.
Zur Hippie-Bewegung passt ja auch, dass auf dem Cover Blumenrabatte zu sehen sind. Und aber mittendrin die Beatles in Uniformen. Was hat's damit auf sich? Hat wahrscheinlich was mit dem Sgt. Pepper zu tun.
Man könnte sagen, das ist so einer der Mythen. Die Beatles lassen sich hier durch den Zirkus inspirieren. Das ist aber nicht so, sondern es sind ja wirklich Uniformen. Und man kann es durchaus so deuten, dass hier das, ich sag mal, das Uniformierte der Armee, ja, militärische Uniformen sanft parodiert werden. Es gibt sogar Interpreten, die sagen, implizit wenden sich die Beatles hier sogar gegen den Vietnamkrieg. So weit würde ich nicht gehen. Die Beatles haben sich ja auch nie zu irgendwelchen eindeutigen politischen Statements hinreißen lassen. John Lennon später ja, aber die Beatles als Band nie. Aber sie haben einfach diesen experimentierwilligen, unglaublich optimistisch gestimmten Zeitgeist damals verkörpert.
Um die Beatles herum auf diesem Cover, das haben wir ja vorhin auch schon gehört, sind viele Persönlichkeiten aus der Geschichte und der damaligen Gegenwart zu sehen. Was haben diese Leute, und damit greife ich mal die Frage auf, die Claudia Sauter, meine Kollegin, sich damals als Jugendliche gestellt hat. Was haben diese Leute mit den Beatles zu tun?
Also die ganze Covergestaltung, das war auch ein genialer Schachzug, geht ja auf den britischen Popartisten Peter Blake und seine Frau Jan Hayworth zurück, diese Bildhauerin. Ursprünglich war ein holländisches Designerteam damit beauftragt, so ein psychedelisches Cover zu entwickeln. Aber ein Freund der Beatles, Robert Fraser, der in London eine Galerie betrieb, der hat gesagt, nee, lass uns hier mal was anderes versuchen. Und der hat Peter Blake angesprochen, der damals schon einer der Popmaler war Englands. Und der hatte die Idee, so ein, ja, ich nenne sie mal eine Vollversammlung prominenter Köpfe auf dem Cover abzubilden. Jeder der Beatles durfte Vorschläge machen, die Peter Blake, seine Frau und der Robert Fraser auch. Ringo hat gesagt, ach, ich habe jetzt keine Idee, macht ihr mal für mich. Und John Lennon in seiner Lust zur Provokation wollte unter anderem auch Jesus und Hitler auf dem Cover sehen. Jesus, weil er eben dieses unglückselige Interview, dieses Jesus-Interview gegeben hat. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Und Hitler, weil er sagt, so viel Ehrlichkeit muss sein. Wenn wir hier von berühmten Personen der Weltgeschichte reden, dann bitte auch Hitler, der auch mal eine berühmte Person war, hat man ihm zensiert. Die EMI hat gesagt, das geht gar nicht. Genauso wenig Mahatma Gandhi wollte von George Harrison auf das Cover, hat man auch gesagt, ach, da gibt's vielleicht Stress mit Indien, nehmen wir auch mal runter. Eine andere interessante Geschichte noch, die Beatles wollten unbedingt Brigitte Bardot auf dem Cover sehen, damals Sexbombe. Und der Maler Peter Blake war aber ein Fan der englischen Schauspielerin Diana Dawes und hat in letzter Minute, die Beatles konnten da nicht mehr reagieren, die Diana Dawes anstelle von der französischen Schauspielerin draufgesetzt.
Nun ist ja ein solches Cover mit Personen auch der politischen Zeitgeschichte im wahrsten Sinne des Wortes erstmal nur ein vordergründiger Brückenschlag zum politischen. Welchen Beitrag leistet denn das Sgt. Pepper Album zu den politischen Entwicklungen der damaligen Zeit durch seine Songs und deren Texte?
Also es gibt wenige Songs, ich sagte es eben schon, die explizit politisch sind. Es gibt den Song She's Leaving Home. Der greift in der Tat ein Phänomen damals auf. Jugendliche rissen gern von zu Hause aus, mal für ein paar Wochen, um einfach mal zu sehen, wie es so auf der Straße ist. Und She's Leaving Home ist inspiriert durch einen Artikel im Daily Mirror auch. Da gab es eine jugendliche Ausreißerin, Melanie Coe. Und das hat Paul McCartney so, die Eltern haben diesen Artikel mehr oder weniger als Hilferuf in die Zeitung gesetzt und haben ihre verschwundene Tochter damit gesucht. Und das hat Paul McCartney dann so inspiriert, dass er daraus den Song She's Leaving Home komponiert hat.
Da hören wir auch mal kurz rein. Mhm.
Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free.
She's Leaving Home, ein Beatles-Song, der von einem Zeitungsartikel inspiriert worden ist, wie wir gerade gehört haben. Wo kommen denn die anderen Songs her? Welche Inspirationsquellen haben die Beatles damals ausgeschöpft?
Also das Besondere, glaube ich, auch an dem Songwriting auf Sgt. Pepper war, dass die Beatles hier ganz modern erstmals sich von Medien inspirieren ließen. Das heißt von Nachrichten, die durch die Medien geisterten, von irgendwelchen Zeichen, von dem medialen Rauschen, würde man heute sagen. A Day in the Life ist auch durch die Lektüre eines Zeitungsartikels oder auch durch den Film How I Won the War inspiriert worden. Es gibt den anderen Song Good Morning, Good Morning durch einen Fernsehclip von Kellogg's Cornflakes. Also die Beatles haben mir nicht mehr diese klassischen Popsongs im Stile von Ich liebe dich, du liebst mich nicht, warum liebst du mich nicht, lieb mich doch und so weiter, was sie auch vorher oft gemacht haben, I wanna hold your hand, love me do, she loves you und so weiter. Nein, hier haben sie plötzlich ganz modern im Grunde mediale Informationen verarbeitet und zwar fast in Form eines, ja, in der Literatur würde man sagen, Stream of Consciousness, eines Bewusstseinsstroms. Die Texte wurden assoziativ geschrieben. So ein Song wie Lucy in the Sky with Diamonds lässt sich ja nicht logisch verstehen, sondern das sind rein assoziative Bilder, wo Lewis Carroll unter anderem Pate gestanden hat.
Der Autor von Alice im Wunderland.
Genau.
Peter Kemper, Beatles-Kenner und ehemaliger Kollege hier bei HR2 Kultur. Wir werden am Ende der Sendung nochmal miteinander reden. Sgt. Pepper, dieses Album wirkt nicht zuletzt in vielen Coverversionen einzelner Songs nach. Einige haben wir schon kennengelernt und hier kommt nun With a Little Help from My Friends in der Version von David Peel.
I wanna get high with the help of my friend. Cause I'm gonna try with the help of my friend. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel by the end of the day?
So also klingt With a Little Help from My Friends in der Version des Beatles-Freundes David Peel. Der Tag, als Sgt. Pepper kam, eine Revolution, wird 50. Sie hören den Tag in HR2 Kultur über das berühmteste Album der Beatles, das heute vor 50 Jahren offiziell erschienen ist. Dessen Berühmtheit aber möglicherweise an eine Grenze stößt, an eine Altersgrenze. Und zwar an eine Altersgrenze nach unten. Unsere junge Volontärin Anja Lordig jedenfalls hat sich in den letzten Tagen, als diese Sendung zu entstehen anfing, so einige Fragen gestellt.
Wer ist Sgt. Pepper? Eine Romanfigur? Ein Comicheld? Ein Filmstar? Bis vor ein paar Tagen, als wir in der Redaktion das erste Mal über das Thema geredet haben, habe ich noch nie etwas von diesem Sergeant gehört. Beziehungsweise von diesem Beatles-Album, wie ich nach kurzer Recherche feststelle. Knapp 27 Jahre vor meiner Geburt ist es herausgekommen und soll eine Revolution der Popkultur gewesen sein. Meine Kollegen, die teilweise alt genug sind, um meine Eltern sein zu können, schwärmen von diesem ihrer Meinung nach einzigartigen Album. Noch nie habe es so etwas vorher gegeben. Man habe es rauf und runter gehört. Das Schallplattencover sei fantastisch, man habe es sich wochenlang angeschaut. Jeder habe das Album haben wollen. Oft sei es kopiert worden, nie sei etwas annähernd so gut gewesen wie die Version der Beatles. Versuche von Coverbands, das Album live zu performen, seien desaströs gewesen. Eine solche Begeisterung für ein Album habe ich noch nie erlebt. Dass Musik mitreißend sein kann, überrascht mich nicht. Eine derartige Faszination 50 Jahre nach der Veröffentlichung halte ich aber für überzogen. Das Album muss wahnsinnig gut sein, jedenfalls laut den meisten meiner Kollegen. Ich gebe ihm also eine Chance und höre mir zum ersten Mal Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band von den Beatles an. Mit hohen Erwartungen. Nach den Erzählungen der Kollegen hoffe ich auf eine musikalische Offenbarung. Tiefgründige Texte, abwechslungsreiche Melodien, irgendetwas Herausstechendes. Aber ich werde enttäuscht. Das soll die musikalische Revolution sein? Das Album ist für mich nichts Besonderes. Der Refrain von She's Leaving Home klingt in meinen Ohren nebulös. Being for the Benefit of Mr. Kind erinnert mich an Kirmesmusik. So soll es auch sein, wie ich später herausfinde, das macht das Lied aber auch nicht besser. Der orientalische Klang von Within You, Without You kommt für mich sehr überraschend. Das Lied ist sehr lang und langweilig, das Gelächter am Ende finde ich seltsam, genauso wie die Tiergeräusche im Hintergrund von Good Morning, Good Morning. Der Hintergrund vieler Texte ist vielleicht tiefsinniger, als ich beim ersten Hören denke. Freiwillig werde ich mir das Album aber nicht nochmal anhören. Umso seltsamer finde ich den Hype, den meine Kollegen darum machen. Ich verlasse den Raum und lasse sie mit ihren Erinnerungen an diesen seltsamen Sergeant allein.
Tja, nach diesen Worten unserer Volontärin Anja Lordig könnte für Sergeant Pepper an seinem 50. Geburtstag eigentlich sofort die Midlife-Crisis beginnen. Aber es gibt Leute, die kräftig daran mitwirken, Sergeant Pepper und die Beatles fit zu halten. Das tut nicht nur Peter Kämpfer, den Sie gerade im Hintergrund haben lachen hören vielleicht, sondern es tun auch die Mitglieder der Beatles Revival Band. Die ist 1976 gegründet worden und zu ihren Mitgliedern gehört Klaus Fischer, der bei den Auftritten der Band in die Rolle von George Harrison schlüpft. Guten Abend, Herr Fischer.
Schönen guten Abend.
Kommen denn auch junge Leute unter 25 in Ihre Konzerte?
Ja, durchaus. Ich habe gerade vorhin noch mal ein Bild betrachtet, letztes Konzert in Bautzen, da war ein Junge, der war, sag ich mal, maximal 10 oder 11. Ja, das durchaus. Aber viele dieser jungen Menschen, wenn ich mal mit ihnen rede, haben die Musik durch ihre Eltern tatsächlich kennengelernt.
Sie haben
eine Begeisterung entwickelt, offensichtlich.
Da Sie gerade Bautzen erwähnen, das war, glaube ich, Ihr jüngster Auftritt mit der Beatles Revivals Band Bautzen. Da war zu den Hochzeiten der Beatles noch DDR. Was sind denn das für Leute, die sozusagen in der Elterngeneration der jungen Leute da aufgewachsen sind und den Zugang zu den Beatles offenbar dann doch gefunden haben?
Ja, es war so, dass natürlich Beatles live oder gab es in der DDR nicht, aber über das Radio konnten die das vermutlich schon hören. Und die Beatles Revival Band ist natürlich ein paar Jahre später eingestiegen, hat drei Tourneen durch die DDR gemacht. Spätestens dann haben sie die Musik kennengelernt. Vielleicht hängt es damit auch zusammen, dass es auch da Fans gibt.
Ihre Band hat sich ja, Sie haben es gerade erwähnt, schon sehr kurz nachdem sich die musikalischen Wege der vier Beatles getrennt hatten, gegründet, 1976. Jetzt ist Ihre Band demnach 41 Jahre. Wie Sie auf Ihrer Website schreiben, ist sie die dienstälteste und zugleich gemessen am Durchschnittsalter der Mitglieder die jüngste Beatles-Tribute-Band in Deutschland. Sie selbst sind auch schon seit mehr als 30 Jahren dabei. Wie hat sich die Stimmung im Publikum in dieser Zeit verändert?
Nicht wesentlich, muss ich sagen. Also jetzt gerade, wenn wir das letzte Konzert nehmen, das ist nach wie vor die Begeisterung, die Leute kennen die Songs, singen die Lieder mit, die Musik. Das wurde ja auch schon in der Sendung gesagt, das tolle Beiträge bislang, dass die Musik hat eine extrem positive Ausstrahlung. Wenn ich jetzt dem gegenüber verschlossen bin und höre, was weiß ich, lieber Hip-Hop, Metal oder so, dann ist es die falsche Musik. Aber diese Ausstrahlung hat ihre Wirkung nicht verloren. Ich würde sagen, es hat sich nicht wirklich was verändert. Wenngleich natürlich das Publikum sich geändert hat. Viele der älteren Fans kommen oder können oder liegen schon auf dem Friedhof und kommen deshalb nicht zum Konzert. Aber es wächst immer ein Publikum nach. Es lässt eigentlich nicht nach.
Was reizt Sie denn persönlich an der Wiederbelebung der Beatles, der Sie sich ja eben auch schon seit mehr als 30 Jahren widmen?
Ja, das ist eine ganz persönliche Sache, weil ich war halt, damals gab es ja die zwei Lager, Stones, Beatles, ja, ich war halt, Stones fand ich eher langweilig, am Anfang später fand ich es auch gut, so ab Jumpin' Jack Flash, und war halt wirklich extremer Beatles-Fan und hatte als Kind schon die Vision, oh, das hörte ich, also ich habe halt Gitarre gespielt und fand es toll. Beatles-Lieder waren noch gut nachzuspielen, klang schon nur mit einer Gitarre aufgrund der Harmonien und der Melodien. Und da hatte ich die Vision, oh, das müsste man machen. Und dann war dieses Sgt. Pepper Album, habe ich dann mich mit der Gitarre dazugestellt und mir vor, da war ich 11, und mir vorgestellt, das live zu spielen, das wäre für mich das Größte. Das ist dann tatsächlich Realität geworden über gewisse Umwege.
Und das ist ja erstaunlich, Herr Fischer, dass Sie haben Sgt. Pepper Songs im Programm, und dabei haben Sie ja gerade selber auch gesagt, und wir haben es ja in der Sendung auch schon ein paar Mal erwähnt, dass die live eigentlich gar nicht spielbar sind. Welche Abstriche müssen Sie denn da machen?
Das ist bezogen auf gewisse Songs, sage ich mal. Zum Beispiel jetzt, was die Volontärin gerade sagte über Benefit of Mr. Kite. Das geht halt nur, wenn man wirklich die Sachen, die Samples nimmt von der Platte, die man aber so nicht einzeln samplen kann, weil es ja schon gemischt ist, der Ton. Und diese Songs haben wir auch schon gespielt, aber in einer Unplugged-Version, also auf akustischen Gitarren. Das meine Beatles-Songs sind immer, sage ich mal in Anführungsstrichen, richtige Lieder. Ein richtiges Lied kann man auch auf einem Klavier, auf einer Gitarre oder so spielen, klar. Aber die Revival hat ja den Anspruch, das auch originalgetreu klingen zu lassen. Und wenn das nicht möglich ist, wie zum Beispiel auch bei Within You, Without You, Unplugged geht's, in unserem normalen Konzertprogramm spielen wir es nicht, weil wir das so kriegst du es nicht, weil wir ja kein indisches Ensemble haben, was man dafür unbedingt braucht.
Wenn da im Publikum nun verständige Hörer sitzen, die das Sgt. Pepper Album ja verinnerlicht haben, den Klang dieses Albums, die hören dann, wie Sie das machen, bestimmt bei bestimmten Sgt. Pepper Songs, kommen die dann hinter zu Ihnen und sagen, ja, im Vergleich zwischen beiden Versionen war das so und das habt ihr besser oder das habt ihr schlechter gemacht?
Nein, ich denke, das kommt, ich meine, wichtig ist ja auch die Emotion, die man transportiert mit so einem Song. Und das machen wir doch offensichtlich so gut, dass die Leute das vermutlich nicht so extrem wahrnehmen. Ja, dass dieser, klar, wenn ich das höre, sage ich jetzt, diese Sequenz klingt bei den Beatles leicht anders, heller, dunkler oder was weiß ich. Aber das Publikum nimmt es nicht so wahr, weil entscheidend ist ja schon auch, dass man die Emotion von dem Lied, die Vibration rüberbringt. Und das, denke ich, gelingt uns ganz gut.
Für alle, die sich demnächst mal davon überzeugen möchten, wann treten Sie das nächste Mal in Hessen auf?
Das nächste Mal, ich habe sogar hier meinen Rechner angemacht.
Also
ich dachte, das ist
also Ihre Website verrät was von Itzstein im Oktober, habe ich gesehen.
Das ist ja der nächste Auftritt ist jetzt wer Düsseldorf, dann Bad Aibling, Mossau.
Weiter weg bei uns, okay.
Ich weiß nicht genau, wo das ist. Warstein.
Also Sie sind im ganzen Bundesgebiet unterwegs und
überall unterwegs und Itzstein ist tatsächlich am 14.10.
Na, sehen Sie.
In der Scheuer.
Das spricht für die Zuverlässigkeit Ihrer Website. Ich danke Ihnen sehr. Klaus Fischer, Mitglied der Beatles Revival Band. Vielen Dank. Der Tag, als Sgt. Pepper kam, eine Revolution wird 50. Am Anfang dieses Tages in HR2 Kultur habe ich gesagt, Sgt. Pepper ist Geschichte. Und dabei habe ich offen gelassen, wie wir das heute verstehen sollen, dass dieses berühmte Album Geschichte geschrieben hat. Das ist eindeutig so, das haben wir ja schon erzählt in dieser Sendung. Große Teile dieser Geschichte haben wir erzählt, mithilfe des Kollegen Pepper. Vollständig Peter Kemper, der diesem Album seiner Entstehung und seinen Folgen ein Buch gewidmet hat und der heute Abend mit mir im Studio ist, schon die ganze Zeit. Sgt. Pepper ist Geschichte kann natürlich auch heißen aus und vorbei, so wie John Lennon das auch mal gesagt hat, haben wir ganz am Anfang der Sendung gehört. Wie viel wirkt also tatsächlich noch nach von Sgt. Pepper?
Also Sgt. Pepper hat die Wahrnehmung von Popmusik grundlegend verändert. Erst mit diesem Album wurde ja der Autor, der Rockautor als selbstbestimmtes Produktionsmedium aus der Taufe gehoben. Und man darf nicht vergessen, dass auch der Albummarkt zum ersten Mal lukrativer wurde als der Singlemarkt mit Sgt. Pepper. Also ich glaube, Sgt. Pepper hat nachhaltig Popmusik in zeitgenössische Kunst transformiert, weil sich die Musik dieser Platte aus dem Jazz, aus dem Folk, aus dem Rock, aus der Klassik, aus der E-Avantgarde bedient und aus diesem Amalgam aber etwas völlig Neues formt. Und damit ist zum ersten Mal auch das Studioprodukt fast wichtiger geworden als der Live-Auftritt.
Peter Kemper, ehemaliger Redakteur bei HR2 Kultur und Autor des Buches Sgt. Pepper, 100 Seiten, erschienen bei Reklam. Vielen Dank.
Ich bedanke mich.